Gut. Wunderschönen guten Morgen. Schön wieder mal bei euch zu sein. Wir haben euch sehr vermisst auf unserer Konferenz. Ich weiß, ihr konntet nichts dafür, das war unser Problem. Wir haben sie ja verschoben, weil alle Redner mir abgesagt haben. Und dann haben meine Jungs gesagt, hey, du kannst diese Konferenz doch nicht ausfallen lassen. Sie gehört doch zur Vision. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme wieder den Stab auf. Und dann haben wir uns überlegt, wann soll ich denn die Konferenz jetzt hinlegen? Wohin? Pfingsten sind wir alle in Ferien und so weiter und so fort. Aber dann habe ich mich entschieden, sie doch mitten in den Ferien hineinzulegen. Warum? Weil wir schon einen Abend hatten mit dem lieben Daniel Kollender, den kennt ihr wahrscheinlich. Dachte ich, habe ich wenigstens einen Abend schon mal für die Welt belegt. Und dann haben wir festgestellt, da ging eine riesen Dynamik los. Dann hatten wir den Daniel Kollender für zwei Abende. Dann hat er uns jemand mitgebracht, weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, Todd White. Geht mal in YouTube rein. Den hat er mitgebracht, ist jemand aus Amerika. Er ist so krass drauf. Er ist so krass. Also ich habe schon viele Menschen predigen hören, außer meine Person. Er ist so krass drauf. Und er hat etwas freigesetzt, was sich jeder Pastor, jeder Leiter sehnt, nämlich, dass die Leute einfach laufen und gehen. Er hat so eine Explosion in die Herzen reingebracht, du brauchst eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja, die Frage ist, wo sind die Kranken, wo sind die Verlorenen? Wo sind Menschen, die Befreiung brauchen? Und du musst einfach nur noch ihnen Tipps geben, wohin sie gehen können. Es ist echt gewaltig. So, sie lieben die Menschen, sie lieben die Nation. Es ist nicht ein Muss, sondern das Herz Jesus in ihnen. Das begeistert mich sehr stark. Und jetzt muss ich mitlaufen. Wir gehen natürlich auch mit raus, weil ich kann natürlich nicht nur die Gemeinde rausschicken. Ja, und neulich waren wir draußen und dann hat's kurz vorm Regnen dachte ich, ach ja, ist auch nicht schlecht. Und ihr wisst ja, es ist nicht so, dass weil viele Leute eben sagen, wie ihr es gehört habt, sie sind keine Evangelisten. Ich glaube, die wenigsten sagen auf dieser Erde, sie sind Evangelisten. Aber dann hat es nicht geregnet und dann sind wir zu dritt losgegangen. Und du hast den Ersten, du hast den Zweiten. Der Erste sagt, bet nicht für mich. Der Andere sagt, rühr mich nicht an. Und der Dritte sagt, ja, ich habe vor kurzem meinen Papa verloren. Und bitte beten Sie für mich. Ja, und dann hast du die großartige Zeugnisse. Und wir suchen Zeugnisse, ja. Und ich habe festgestellt, wenn die Leute nur in den Zellen oder in der Gemeinde sitzen, dann hast du keine Zeugnisse. Ja, aber wenn du gehst, dann hast du auf einmal Zeugnisse. Ja, und jetzt muss ich in meiner G12, also wir nennen das G12, das sind Gruppen für 12, wie Jesus hat ja auch 12 gehabt, muss ich manchmal denken, hoffentlich reden sie jetzt nicht zu viel über Zeugnisse, weil ich hätte ihnen noch was anderes zu sagen. Ja, und früher waren es die stillsten Zeiten unserer Gruppe, hat jemand ein Zeugnis? Und jetzt musste sie fast stoppen. Ja, das ist wirklich so. Das ist großartig. So, aber ihr habt das Vorrecht, ich kann euch schon sagen, diese Leute werden nächstes Jahr wieder zu uns kommen. In Konferenz und ich kann euch nur empfehlen, kommt einfach vorbei und nehmt teil und ich garantiere euch, wenn ihr schon nicht da bis dahin so radikal verändert sein, das wird euch verändern. Der Termin, den werde ich ja den lieben Pastor Bernd noch sagen, aber der wird Ende Mai sein. Die Pfingstferien sind ja nächstes Jahr im Juni, insofern das ist, glaube ich, Christi Himmelfahrt, ist es wieder so aus. Aber ich sage es noch ganz genau dann. Ah, ihr habt gar keine Pfingstferien. Ihr Arm. Ja. Gut, da brauchen wir da schon gar nicht mehr drauf gucken. Aber, weil ihr eben nicht auf dieser Jüngerkonferenz seid, werde ich heute Morgen über Jüngerschaft predigen. Ist es okay? Und ich werde euch auch sagen, warum. Ihr könnt es selber nachschauen. Es gibt Zahlen in der Bibel. Und für die Bibel sind Zahlen sehr, sehr wichtig. Und folgendes. Du wirst in der Bibel vielleicht dreimal feststellen, dass das Wort Gläubige vorkommt. Also Gläubige. Ja, dreimal. So, wir sind ja Gläubige. Ja, Gläubige, dreimal. Dann gibt es das Wort Christen. Ja, also wie das die ersten Christen im Neuen Testament, das findest du zweimal. Und was denkst du, wie oft das Wort Jünger in der Bibel vorkommt? Oh je. Ja, so ungefähr, oh je. 269 Mal. 269 Mal. Also wie wichtig es ist, immer wieder über Jüngerschaft zu sprechen. 269 Mal. Also nirgends hat Jesus uns aufgerufen, die Leute in eine Denomination hineinzubringen. Nirgends hat er gesagt, so schließ dich mal der Farbe 11 an oder der Farbe Rot oder Grün, sondern immer gesagt, folge mir nach. Und ich habe ja in Freiburg eine Serie gestartet, das war sehr interessant, folge mir nach in das Wasser. Folge mir nach sozusagen in das neue Leben. Folge mir nach in den Himmel. Ja, folge mir nach in den Dienst. Jesus spricht immer, folge mir nach, folge mir nach. Ja, da habe ich so eine Serie gestartet, dass die Leute mal verstehen, es geht immer um Nachfolge. Ja, es geht immer um Nachfolge. So, und deshalb ist es so immens wichtig, immer über dieses Thema zu sprechen. Und weil ihr für Jüngerschaft seid und wir für Jüngerschaft stehen, werde ich da euch ein paar Gedanken heute Morgen hineinlegen. Ich fange mit einem, leider mit einem, also einem Mann, den ihr sicher alle schon gehört habt, mit dem Namen. Ihr habt wahrscheinlich schon mal gehört von diesem Paralympic-Sportler Pistorius. Kennt ihn jemand? Okay, er hat leider was Dummes gemacht, er hat seine Freundin erschossen wahrscheinlich. Darüber predige ich nicht. Aber interessanterweise, wir haben Kontakt zu Südafrika, da ihr kennt ihn wahrscheinlich, Pastor Bert Pretorius, und dort war er in der Gemeinde. Und er hat erzählt, dass er bis vor 4 Jahren regelmäßig dort in der Gemeinde war und durch seinen Erfolg kam er nicht mehr in die Gemeinde. Und sein Leben ist leider sehr chaotisch gelaufen und verlaufen und er wartet ja jetzt auf sein Gerichtsurteil. Aber ich werde euch sagen, warum er diese Leistung gebracht hat oder bringen konnte, die er gebracht hat, weil es sehr viel mit Jüngerschaft zu tun hat und mit dem, was auch Paulus sagt. Ich lese euch mal etwas vor, was ich natürlich aus der Zeitung habe. Da heißt es folgendes. Also der liebe Pistorius, er war der schnellste Mann der Welt, ohne Beine. 7-mal bricht Pistorius einen Weltrekord. Bei der Paralympik gewinnt er 6 Goldmedaillen. Schließlich wird er als erster amputierter Läufer zu den Olympischen Spielen zugelassen. Dort qualifizierte er sich im 400-Meter-Lauf fürs Halbfinale. Den Erfolg verdankte er vor allem seiner Mutter, erklärte Pistorius später. Die hatte ihren ohne Wadenbeinknochen auf die Welt gekommenen Jungen nach der Amputation beider Beine im zarten Alter von 11 Jahren einen Brief geschrieben, den er später zu lesen bekam. Und jetzt, was in diesem Brief drin stand. Nicht, wer als letzter durch das Ziel läuft, ist ein Verlierer. Wow, merkt ihr das mal. Nicht, der zuletzt als Verlierer in das Ziel läuft, ist der Verlierer. Heißt es darin, der wirkliche Verlierer ist derjenige, der statt anzutreten, an der Seite sitzen bleibt. Das ist der wirkliche Verlierer. Aber das ist ein krasser Satz, den hier die Mutter sagt. Nicht der als Letzter reinkommt, ist der Verlierer, sondern der überhaupt nicht. Andere, der an der Seite bleibt, der ist der wahre Verlierer. Und seine Mutter stirbt, als Oskar gerade mal 15 Jahre alt war. Und dann hat er sich einen Bibelvers, also in den Arm rein, ich glaube, er hat es tätowiert, in den linken Arm, mit diesem krassen Bibelvers aus dem 1. Korinther 9, 24 und 27. Und diesen Versen lesen wir. Ja, denn diese Verse sagen genau und bestätigen genau das, was seine liebe Mutter gesagt hat. Nicht der als Verletzter in das Ziel hineinkommt, ist der Verlierer, sondern der an der Seite sitzen bleibt und überhaupt nicht antritt. Und er gravierte sich oder tätowierte sich auf seinem linken Arm folgende Verse. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Ich selber laufe fast jedes Jahr mindestens 1,5 Marathon. Und mein Ziel ist es überhaupt nicht, Erster zu werden. Mein Ziel ist es einfach, durchzukommen. Und manche Christen leben ihr Leben genauso, hauptsächlich durchzukommen. Es gibt so Leute, die sagen, naja, wenn ich später wenigstens mal noch meinen Schnürschenkel irgendwie in den Himmel hineinkriege, dann habe ich es ja trotzdem geschafft. Aber der liebe Apostel Paulus lehrt uns was ganz Interessantes. Ich meine, wir leben alle aus der Gnade, liebe Leute. Ja, und wir sind aus Gnade gerettet. Und wir sollten uns gegenüber Gnade auch bringen. Ja, wir sollten nicht so unbarmherzig oft sein. Aber der liebe Apostel Paulus stellt uns auch ein Gegenbeispiel hin und ein Gegenmodul und sagt, hey Leute, wenn wir glauben, ja, ich bin jetzt ganz vorsichtig, weil ich mache jeden Sonntag, mache ich Übergabegebete. Aber die Übergabegebete können auch wie ein Sakrament sein. Dass die Leute sagen, oh, jetzt habe ich gebetet, jetzt habe ich den Herrn mein Leben gegeben, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Der liebe Apostel Paulus warnt uns, so zu denken, so zu sagen, naja, jetzt bist du gläubig, jetzt Schau mal, wie du mit dem Glaubensleben nachkommst. Hast du Lust, dann hast du Lust. Hast du keine Lust, dann hast du keine Lust. Was ich festgestellt habe, ist, wenn du ein Ziel vor Augen hast und wenn du ein Ziel im Sport erreichen willst, wirklich ein Ziel hast, dann musst du dein Denken, dein Handeln und dein Leben völlig verändern. Es geht bis zur Ernährung. Ja? Und darüber spricht er hier. So, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Und jetzt kannst du ja sagen, ja, ich bin ja der Langsamste, mir ist es eh egal, ja. Aber jetzt sagt er Folgendes zu dir. Lauf so, dass du oder ihr eben, wie es hier steht, ihn erlangt. So zu laufen, so zu rennen, als wolltest du der Erste sein. Und wenn du das willst, dann musst du radikal dein Leben verändern und auch als Christ radikal verändern. Das ist einfach so. Und er sagt, hey, lauf, als wolltest du der Erste sein. Früher, klar, liegt vielleicht auch im Alter, aber als ich jünger war, auf der Ewigkeit sind wir ja alle jung, ich wollte nie verlieren. Also ich habe Zeiten gehabt, da konnte ich gar nicht verlieren. Und das Interessante war für mich immer, ich habe mir immer Sportsleute gesucht, die immer weiter waren als ich. Weil ich wollte mich von ihnen herausfordern lassen. Und mein Ziel war, eines Tages sie zu besiegen. Und das ist genau das, was hier der liebe Apostel sagt. Wenn du läufst, dann sag dir in deinem Herzen, ich will der Erste sein. Ich möchte als Erster durch die Ziellinie. Denn jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam. Ja, und jetzt bringt er dir so ein Programm. Es gibt ja so Profile, die man erfüllen muss, bis man am Ziel ist. So, jeder, der kämpft, ist enthaltsam. In allem. Jede freiwillig, damit sie einen vergänglichen Siegeskreis empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ja, da hört ihr ja nächstes Mal davon wahrscheinlich, was unvergänglich ist. Darüber werde ich heute mich nicht hinein vertiefen. Aber wir werden einen Preis empfangen. Ja, und der liebe Apostel Paulus sagt ja im Timotheusbrief jetzt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und es ist ein Kampf. Ja, wir kämpfen, alle. Ich kämpfe jedes Mal, wenn ich den Lauf, Halbmarathon laufe, da frage ich mich unterwegs manchmal, bist du eigentlich verrückt? Wieso machst du sowas? Wem willst du eigentlich was beweisen? Ja, und dann nervt es dich, wenn die Leute, mich nervt es dann, wenn ich so richtig kaputt, dann klatschen sie an der Seite, dann rufen sie deinen Namen und du denkst, oh, lass mich doch in Ruhe. Ja, ja, du hast nur eins, ich muss irgendwie durchkommen. 3 Kilometer, sowas dieser vorm Ziel. Ich war völlig platt. Ja, ich habe nicht auf 21 Kilometer trainiert, sondern nur auf 13. Und die letzten 3 Kilometer, die haben mir völlig die Power genommen. Ich musste runterfahren und ich habe mich so geärgert. Ja, dachte, Mensch, ich weiß ja, meine Kinder und die viele aus der Gemeinde sind draußen auf der Straße. Und wenn sie wieder deine Zeit lesen, dann werden sie zwar alle Mitleid mit dir haben. Also, ja. So bin ich durch das Ziel gegangen und dann bin ich nach Hause gekommen und meine Tochter, sie war schon zu Hause, sie ist einen Staffellauf gemacht. Dann kam ich rein und sagte, wie war es denn, Papa? Sei, ach, furchtbar, hässlich, schrecklich. Und dann geht sie ins Internet rein und sagt, ey, du hast doch 2 Stunden nur gebraucht. Sag ich, was? Ich dachte, ich habe 2,5 Stunden gebraucht, ja. Und dann lese ich das Ergebnis und dann war ich auf einmal wieder glücklich. Denn 2 Stunden waren mein Ziel. Ja. Aber so geht es uns doch auch wirklich im Glauben, oder? Ich meine, wir haben diese Leidenschaft, aber wir haben auch manchmal Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Aber weißt du, was entscheidend ist? Wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann ist es egal, ob es regnet oder schneit. Es ist egal, ich kann euch sagen, wir laufen dann, meine Frau ist ja da, die kann das ja bestätigen, ich laufe bei Regen. Ich laufe bei Minusgrade, weil ich ein Ziel vor Augen habe. Ich kann mir nicht leisten zu sagen, oh, ich mache einen Monat mal gar nichts, sondern ich habe ein Ziel vor Augen. Und dann muss ich die Schlagzahl einfach zulegen des Trainings. Ja, und dann laufe ich manchmal mit ein paar jungen Leuten, dann bin ich ganz schnell geheilt, weil die laufen alle schneller als ich. Aber ich laufe mit ihnen. Ja. Und das ist genau das, was der liebe Apostel Paulus uns heute Morgen sagen will. Ja. Ich lese nochmal diesen Vers. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jetzt aber, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie den vergänglichen Siegeskranz empfangen, ihr aber den unvergänglichen. Und jetzt macht er Folgendes. Jetzt gibt er nur ein Modul raus, und zwar wie er läuft. Er sagt, ich laufe nun so. Nun so. Der liebe Apostel Paulus ist ja ein radikaler Mensch. Und er weiß, dass, und ihr wisst es auch, Jesus sitzt zur Rechten des himmlischen Vaters. Jesus ist nicht sozusagen sichtbar unter euch, oder ist er doch sichtbar unter euch? Wie man es nimmt. Wenn du ihn multiplizierst, wenn du genau das tust, was er tut, dann sitzt er mitten unter uns. Denn der liebe Apostel Paulus sagt Folgendes, nehmt mich als Beispiel. Und wenn er mich als Beispiel nimmt, dann macht ihr es genau, wie Jesus es tut. Wow, wer von euch will so eine Aussage machen? Habt ihr das schon mal zu euren lieben Jüngern und Jüngerinnen gesagt? Folgt mir nach! Dann sagen die Leute, ja, zu mir, Hans-Peter, das kannst du doch nicht sagen, du kannst doch die Leute nicht an dich binden. Dann sage ich zu ihnen, okay, dann sag mir bitte, wo wohnt Jesus? Welche Straße ist er? Ich schicke sie dahin. Ja, der ist doch gar nicht, ja, genau, der ist doch gar nicht. Du bist da. Ja, deshalb sind wir auf dieser Erde, um ihn zu multiplizieren. Und alles, was du tust, ja, am Anfang zumindest, man glauben sie noch, dann, das ist genau wie Jesus es ist. Es ist interessant bei den kleinen Kindern, wenn sie kleine Babys sind, erstes Jahr, zweites Jahr, und du sprichst über Jesus oder über den Vater im Himmel, dann sehen sie nur dich. Und sie denken, du bist es. Und irgendwann merken sie, oh, da gibt's noch, ja, dann fangen sie an, über den Teller ranzuschauen und merken, oh, okay, wir haben auch unsere Schwächen und Fehler. Aber Leute, der liebe Apostel Paulus sagt, ich laufe genau denselben Lauf, den Jesus gelaufen ist. Und wenn du mich siehst und mich als Beispiel nimmst, dann machst du es genau, wie Jesus es tut. Denn wir multiplizieren ja Jesus, oder? Ja. Hallo? Oder wen multiplizierst du? Jesus. Jesus. Ja, es ist den, den wir multiplizieren. Es gibt nichts anderes. Also wir sollten nichts anderes tun. So, alles, was ich lebe und tue, sollte, ich weiß, auf Jesus hindeuten. Wir sind unterwegs und wir begegnen uns mit Gnade und Barmherzigkeit, ist schon klar. So, ich laufe nun so, nicht ins Ungewisse. Ja, du, stell dir vor, du läufst und du weißt gar nicht, wo das Ziel ist. Ja, stell dir vor, du läufst einen Halbmarathon, einen ganzen Marathon und du weißt gar nicht, wohin musst du. Du gehst nach rechts und du gehst nach links und du fragst den Nachbar, weißt du, wo der Weg ist? Ich sollte da irgendwo ans Ziel, und er sagt, nee, ich laufe doch gar nicht mit. Frag mal den da auf der Strecke oder so. Ja, Paulus sagt, ich laufe nicht so wie ins Ungewisse, sondern er hat ein Ziel vor Augen. Und dann sagt er weiter, ich kämpfe nicht so. Nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Und dann nimmt er das Beispiel von einem Boxer. Ja, also man weiß ja, dass Korinther so eine Sportstadt war, so eine Sportstätte war, so ein Olympiaort. Ja, und er kannte sich wohl darin sehr gut aus. So, er sagt, ich hau doch nicht ins Ungewisse. Ja, ich stell dir vor, ein Boxer im Ring, der Gegner steht vor ihm und er haut einfach nach hinten und nach rechts und nach links und der Gegner denkt, hallo, hier bin ich. Siehst du mich nicht? Ja, Paulus sagt, ich kämpfe doch nicht ins Ungewisse, ich hau doch nicht einfach irgendwo hin. Ja, so meine Schläge, sagt er hier, sondern er sagt was ganz anderes, sondern ich schlage meinen Leib und knechte ihn. Wow, ist das ein Sarkasmus? Was macht Paulus hier? Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Er nimmt ja hier das Beispiel eines Boxers, und Boxer, wie sie trainieren, ist, ja, sie lassen sich schlagen. Also wir als Kinder, und manchmal tue ich das sogar noch mit meinen Kindern, wenn wir Bauchmuskel trainieren, was machst du? Dann kannst du zehnmal sagen, bitte Bauchmuskel wäre stärker, bitte Bauchmuskel wäre stärker. Funktioniert nicht. Was sie machen, sie nehmen eine Faust und hauen dir in den Bauch rein. Und du spannst deine Bauchmuskel an und versuchst dagegen zu halten. So trainiert man einfach seinen Körper. So, was der Paulus hier sagt ist, der liebe Apostel Paulus ist hier sagt ist, sondern ich zerschlage mein Leib. Das heißt, ich trainiere wie ein Boxer, ja, denn ich weiß eins, wenn ich im Kampf drin bin, dann will ich nicht überrascht sein, dass mich jemand schlägt. Ja, dann stell dir vor, du gehst dann in den Ring rein und du kriegst einen Schlag ab, du sagst, hey, warum haust du mich? Ich wollte doch jetzt, ja. Ja, der sagt der andere, ja, warum? Ich dachte, du bist doch deshalb reingetreten, ja. Er weiß genau, ich trainiere meinen Leib, ja, dass ich nicht überrascht bin, wenn mich ein Schlag trifft. Ja, und Boxer trainieren radikal, ja, die sind unglaublich. Aber nimm dieses Beispiel, sondern ich zerschlage mein Leib und ich knechte ihn. Und Knecht, ihr wisst ja, Knechte sind immer abhängig von dem, was sein Chef sagt. So, was er hier sagt ist, ich werde meinen Körper so trainieren, dass der alles tut, was ich ihm sage. Hallo. Wenn du, es gibt so Momente beim Laufen auch, wenn du nicht mehr kannst, dann reagiert nur noch das Hirn. Ja, und dann musst du dich völlig darauf verlassen. Und du spürst deine Füße nicht mehr, du spürst gar nichts mehr, du musst nur noch sagen, lauf, lauf, lauf. Es ist so. Ja, und genau das sagt er. Ich werde meinen Körper so trainieren, dass er einfach das machen muss, was ich ihm sage. Ja. Und so trainiere ich, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selber verwerflich werde. Oder es heißt ein anderes Wort, disqualifiziert heißt im Englisch. Es ist interessant, dass der liebe Apostel Paulus sagt, dass wir sogar uns disqualifizieren können als Christen. Und ich dachte, hallo, kein Sportler will disqualifiziert werden, weil er die Norm nicht erreicht hat. Aber wie viele Christen wissen immer genau, was falsch ist? Wie viele Christen wissen immer genau, was der andere zu tun hat, oder? Aber selbst laufen sie gar nicht. Jemand hat etwas gesagt, das fand ich ganz interessant, auch ein Pastorenfreund hat gesagt, also versteht es mal richtig, ja, ich habe nichts gegen Lobpreis und Anbetung, aber er sagt, Musik und Lobpreis ist Kirche. Die Wahrheit ist nach der Kirche. Verstehst du? Wie viele Menschen heben die Hände hoch? Wie viele Menschen preisen Gott und sie richten ihren Nachbar und verurteilen ihre eigenen Brüder und ihre eigene Schwester? Wisst ihr, das ist ein Thema, das werde ich ja ganz sicher auch noch viel tiefer behandeln. Wir kennen alles dieses Wort, allzu sehr hat Gott die Welt geliebt, oder? Dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Was für eine Gnade. Eines Tages kamen wir, die meisten, die hier sind, zu Jesus. Was hat er denn von dir wollen? Hat er gesagt, bring mal eine schöne Leistung, opfer du mal mehr, geh mal öfters in die Church oder so. Nein, er hat einfach gesagt, gib mir dein altes Leben. Gib mir deine Sünde. Ja, und ich decke sie mit meiner Gnade zu. Und das ganz Interessante ist, dass dann viele Christen, die so diese Gnade angenommen haben, die so krasse Vergebung empfangen haben, anfangen, gesetzlich zu werden. Und sie sehen alles, was falsch ist. Sie haben keine Barmherzigkeit mehr. Viele müssen ja, ich habe das neulich auch gesagt, viele oder einige Christen, nicht so viele, aber einige, die können gar nicht in Gemeinde gehen, weil sie so gerecht sind. Und sie sagen, die Gemeinde sind alles, sind so viele Sünder drin. Na, preis den Herrn, wenn sie drin sind, deshalb brauchen wir ja Jesus. Ja, aber sie sind so gerecht. Die Musik ist falsch. Der Pastor sowieso. Und so weiter und so fort. Und dann gehen sie. Sie urteilen unbarmherzig. Aber die Gnade haben wir alle empfangen. Versteht ihr? Ich will mich nicht disqualifizieren. Ich will mich nicht das disqualifizieren. Sondern alles, was ich sage, dass ich das auch liebe und glaube. Lehre in der Bibel, okay, mich hat es früher schon immer genervt, wenn die Leute gesagt, ja, ich brauche jetzt mehr Lehre, ich brauche mehr Lehre. Aber sie tun es gar nicht. Und im Wort Gottes, und wenn es um Jesus geht, dann hat er immer das gelehrt, was er auch getan hat. Ja, einmal ist er zu seinen Jüngern wieder gekommen, als sie jemand nicht geheilen konnten, hat er gesagt, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Okay, ich zeig's euch nochmal, kommt mal. Ja, und dann hat er ihnen gezeigt, wie man Dämonen austreibt, wie man Menschen heilt. Und dann hat er sie gelehrt, wie es funktioniert. So, der liebe Apostel Paulus sagt, sondern ich schlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich andere gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Und ein anderes Wort dafür ist eben disqualifiziert werde. Ein Läufer vom Pistorius, der mit ihm trainiert hat, der hat Folgendes gesagt. Mein Sportfreund pflegte draußen so hart zu trainieren, dass er nach dem Training mit ihm regelrecht, also nach dem Training mit seinem Freund, regelrecht krank geworden ist, erzählte er. Er hat so hart trainiert, dieser Pistorius, dass er nach dem Training krank geworden ist. Und dann hat er einen Satz gesagt, der Pistorius, das ist, der sagt, der Gewinnen ist, oder der Freund hat es über Pistorius gesagt, Gewinnen ist für Pistorius alles. Ein zweiter Platz ist für ihn der erste Verlierer. Aber genau das ist, was Paulus sagt. Ist genau das, was Paulus gesagt hat. Ist genau das, was er gesagt hat. wenn ich in den Wettkampf reingehe und sage, oh, Hauptsache, ich komme irgendwie durch und ja, nimm das mal nicht alles so eng und so ernst. Ja, ob ich da jetzt mal rechts rausgehe oder links rausgehe. Paulus sagt, hey, wenn du diesen Lauf deines Glaubens angefangen hast, hab nicht das Ziel, Dritter zu sein. Wäre auch schon mal was. Ja, sagt man ja, Mensch, wenigstens Dritter. Er ist radikaler. Freue dich noch nicht mal über den Zweiten. Sagt, laufe, als würdest du der Erste sein. Laufe, als würdest du der Erste sein. Laufe, als würdest du der Erste sein. Laufe. Ja, und du fällst hin und du stehst auf und du läufst weiter. Du kommst zur Pflegestation und du kannst kaum mehr atmen. Du sagst, gib mir was zum Trinken. Egal. Und dann trinkst du dein Isotonikzeug da und dann läufst du weiter. 3 Kilometer vorher steigst du nicht aus, sondern du gehst hin und du gehst auf Knie. Ich habe zu meinen Leuten gesagt, eins sage ich dir, 2 Kilometer vorher auszusteigen wird nicht kommen. Und wenn ich auf alle Viere reinlaufe. Versteht ihr? Ich will diesen Lauf vollenden. Ich will diesen Lauf enden. Siehst du, da verende ich auch irgendwas. Okay. Ich gebe euch jetzt ein paar Tipps nochmal, wie man das Training erhöhen kann. Teilweise wurde es heute schon gesagt. Hebräer 13, Vers 15, da heißt es, durch ihn nun lasst uns Gott stets, alle Zeit, ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Liebe, die seinen Namen kennen. Lasst uns stets, sagt hier der Hebräerbriefschreiber, stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht. Wir sind hier in der Gemeinde, wir haben hier Lobpreis und dann erheben wir den Namen Jesus. Aber ihr wisst ja, dass ja die eigentliche Anbetung oder das eigentliche Wertvolle an dem Namen Jesus ist, wenn ich es weiter sage. Die Bibel kennt ja das Wort Danksagung in der Form nicht, wie wir es kennen. Danke, so am Weihnachten kriegst du irgendwas geschenkt, da sagst du, oh, danke schön, dass du mir es geschenkt hast, ja. Fällst den anderen umarm, klopfst ihn, aber einen Monat später weißt du es gar nicht mehr. Ja. Ah, stimmt, da habe ich ja was geschenkt, oder ihr wisst ja, dann gibt es, versucht mal krampfhaft irgendetwas zu verschenken. In der Bibel ist es so, dass wenn du etwas geschenkt bekommen hast, gerade im Alten Testament, dann gehst du zu deinem Nachbar hin und sagst, ich muss dir etwas sagen. Heute ist Jesus mir begegnet. Heute hat Jesus mir meine Sünden vergeben. Ich bin beschenkt worden durch seine Gnade. Das ist eigentlich das, was die Bibel meint. Das ist ein Lebensstil. Ja, heute bin ich beschenkt worden. Das ist das, stets ein Lob der Lippen heißt, du kannst gar nichts anderes als von ihm erzählen. Der liebe Apostel Paulus sagt ja auch, Leute, ich habe alles gehabt, aber als mir Jesus begegnet ist, dort als unterwegs ist zu Damaskus, da war ich nie mehr derselbe. Alles ist im Lichte oder alles, wenn ich mein Leben neben Jesus hinstelle, es ist alles. Er nimmt so ein gewisses Wort, was man auf der Toilette macht, ja, so ist es im Urtext tatsächlich drin. Also man kann aber sagen Dreck. Ja, ist nichts wert gegen das, was ich von Jesus habe. Und jetzt predige ich nur noch Jesus, den Gekreuzigten. So, du sagst Paulus, wie geht's dir? Jesus ist mein Herr. Ja, er ist ganz extrem. Dieses Thema ist extreme Jüngerschaft. Paulus, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Vater, Mutter, nein, Christus. Also ich bin so Christus, ja, bin positiv sein, besessen. Ja, er kann gar nicht, du kannst gar nicht mehr anders, du musst diesen Namen erwähnen. Du musst ihn erwähnen. Ja, das ist dieses Lifestyle, ja. Du wartest förmlich darauf, dass du irgendwann das den anderen sagen kannst. Das ist eigentlich die Danksagung, von der die Bibel spricht, ja. So, das ist stets. Du sollst es alle Zeit tun. Du sollst es nicht nur tun, wenn du dich wohlfühlst. Der liebe Apostel Paulus ist ja auch der zu seinem lieben geistlichen Sohn Timotheus sagt, Timotheus, rede zu gelegene und ungelegene Zeit. Und eines Tages, es war kurz vor Weihnachten, habe ich einen Anruf von einem Freund bekommen. Und dann hat er gesagt, Hans-Peter, meine Schwester, deren ihr Mann hat Krebs. Würdest du kommen, um für ihn zu beten? Das war nämlich an meinem freien Tag. Dachte ich, oh, heute habe ich ja frei. Geht's auch morgen? Und genau dann habe ich mich an dieses Wort erinnert. Laufe zu gelegener und gelegener Zeit. Und ich gehe hin und mit meinem Freund, ich sage, ich komme. Wir fahren dahin. Und da sitzt ein junger, 40 Jahre ist er jung, Mann mit 2 kleinen Kindern, völlig am Ende und weint und sagt, ja, ich bin verzweifelt. Ungläubig. Noch nie in der Gemeinde gewesen. Und dann konntest du alles erklären. Da habe ich gesagt, gut, ich mache jetzt Folgendes, ich öle sie jetzt, nicht zum Tode, sondern zum Leben. Wir haben ja das, benutzen das Öl ja nicht als letzte Salbung, sondern als, ja, ihr wisst schon. Ja, und ich lege meine Hände auf sie und dann bete ich für sie. Ist das okay? Ja, klar. Gut. Wir beten und verabschieden mich dann, oder kurz vorm Verabschieden, das war ja kurz vor Weihnachten, dann sage ich zu ihnen, ein Tipp, Weihnachtsgottesdienst, lade sie herzlich ein. Ja, wir kommen. Noch nie da gewesen, aber wer da war, waren sie. Am Ende dieses Gottesdienstes habe ich gesagt, wenn du Jesus als Geschenk haben möchtest, lauf zu Jesus. Da war das diese Familie, die als erstes vorne stand mit den zwei Kindern und Jesus ihr Leben gegeben hat. Gelegene und ungelegene Zeit. Stets. Alle Zeit. Bereit sein. Ja. Unsere Tage sind gezählt. Ja. Wir wissen nicht, wie lange wir auf dieser Erde sind. Wir haben keine Ahnung. Aber wir laufen, wenn es drauf ankommt. Hebräer 10, 25, da heißt es, versäumt nicht die Zusammenkunft. Eure Gemeinde. Wow. Aber ich habe es nicht mit Bernd abgesprochen. Der Bernd hat mir jetzt nicht gesagt, dass einige hier sind, die unregelmäßig kommen. Keine Ahnung. Ich gebe euch nur einen Trainingsplan. Ja, das erste habt ihr gehört. Ja, das zweite ist, dass du nicht, heißt es, nach Hoffnung für alle, die Zusammenkunft eurer Gemeinde versäumen sollst. Wie sich einige angewöhnt haben. Und ihr wisst, wenn du dir mal was angewöhnt hast, ist es sehr, sehr schwierig, wieder abzugewöhnen. Ja, einmal nicht da, zweimal nicht da, dreimal nicht da und es wird immer schwieriger. Und der Anfang, wieder der Neuanfang, kostet richtig Überwindung oft. Auch schämen sich dann die Menschen. So, deshalb versäumt's wenn nicht, wie sich einiges angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei. Ermahnt euch dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass die Tage nahe ist oder der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ermahnt euch gegenseitig. Also wie kann man sich heute denn ermahnen? Heute haben wir iPad. Heute haben wir iPhone. Heute haben wir E-Mails. Was haben wir noch? Internet irgendwie. Telefon. Ja, haben wir schon iPhone, ist ein Handy. Schaut mal, wie viele Module wir haben uns gegenseitig schon. Hey, heute Morgen sehen wir doch uns in der Gemeinde. Wollt eigentlich ausschlafen? Quatsch. Wir sehen uns. Okay, ich bin da. Das ist Trainingsplan. Die ihr kein iPhone habt oder nicht, es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber versteht ihr? Hier sagt der liebe Hebräer, ermahnt euch oder ermutigt euch gegenseitig. Ja, mal so dran erinnern, so, hey, wir sehen uns doch morgen. Ja, lass was anderes ausfallen, ja, vom, was weiß ich, Kinoabend oder irgendwas, aber du bist da. Weil das gehört zum Trainingsplan dazu. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Ansprache. Wir brauchen die Begegnung des Heiligen Geistes. Für mich, sage ich immer, in unserer Gemeinde sonntags kommen wir zusammen. Und meine Vision ist wirklich Tausende von Menschen. Wir sind gerade dabei, wenn die nächste kommen, dann werdet ihr das sehen, die Wand rauszureißen. Ja, uns hat ja die Politiker damals haben gesagt, ja, ihr dürft nur auf 500 wachsen. Wir konnten dagegen gar nichts machen. Aber jetzt wollen wir unsere Zahl erweitern auf 900. Und dann haben sie gesagt, ja, dann muss ich einen Nutzungsänderungsantrag stellen. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich gesagt, okay, ihr könnt euch was auswählen. Entweder fahrt die erste Truppe um 9 rein und um 10:30 wieder raus, dann fahrt um 11 die nächste rein und um 10:30 raus. Oder ihr gebt uns die Genehmigung, unsere Gebäude zu erweitern. Und ich wusste, dass sie lieber wollen, dass wir nur einmal reinfahren. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, klar, reißen sie die Wand da raus und machen sie da die Stühle da rein. Das, ja. So werden wir es auch tun, ja. Gott liebt es, ja, wenn wir zusammenkommen, ja. Und ich träume davon, ja. Und natürlich, man hat Einfluss. Das merken wir in Freiburg. Ab eine gewisse Größe hast du einen Einfluss. Weil die Leute diskutieren. Neulich war gerade ein Fabrikbesitzer, der auch neben uns bei uns und hat ihm irgendwas abgegeben. Und dann habe ich zu der Sekretärin gesagt, wenn er kommt, musst du mich aus der Besprechung rausholen. Und dann hat sie das gemacht. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Und dann sagt er so nebenbei, ja, ich sehe die viele junge Leute auch. Ich sehe, dass so viele Menschen kommen. Was ist denn der Unterschied? Ja, ich meine, ich werde doch in jeder Kirche gepredigt. Ja, und dann habe ich ihm nach meiner Meinung die Unterschiede gesagt. Und die Leute sehen das. Ja, die Leute nehmen das wahr, was passiert. Die nehmen das auch wahr, was hier passiert. Die sehen das. Sie haben sehr guten Augen auf uns. So lasst uns laufen. Und lasst uns die Gemeinde nicht versäumen. Ja, es geht nicht darum, dass der Pastor sagen kann, oh, jetzt habe ich meine Gemeinde bis auf den letzten Platz. Es geht um dich. Es geht um deinen Lauf. Und glaub mir eins, wenn ich laufe, Ich hole mir keinen Loser. Ich hole mir immer einen, der besser ist als ich. Immer. Ja, wir haben jetzt gerade eine bei uns wohnen. Ich mache ja Ehevorbereitungen und wir sagen, hey, ihr zieht erst zusammen, wenn wir verheiratet sind. Und jetzt ist einer da und sagt, gut, du hast es gesagt, jetzt musst du mich auch aufnehmen. Gut, habe ich ihn dann aufgenommen oder wir haben ihn dann aufgenommen. Aber er ist ein guter Läufer. Ja, und wenn ich mit ihm laufe, dann sage ich schon von vornherein, warum ich heute nicht so gut drauf bin. Ja, das tut man, wenn man mit besseren Läufern sagt, oh, ich glaube, ich habe schlecht geschlafen heute Nacht und ich habe viel gegessen und dann habe ich Sprudel getrunken, mein Magen so. Ja, aber die kennen alle schon diese Taktik, sag ich, hör auf zu reden, lauf. Und dann laufen wir, ja, und dann zieht er das Tempo an, weil er will, dass meine Kondition sich verändert. Ja, so. Und sonntags geht es darum, dass sich unsere Kondition verändert. Dass unser Lauf, dass wir laufen, ja, dass egal, auch was ihr erinnert euch an das Boxen, ja. Wenn die Schläge kommen, dass wir nicht überrascht sind, sagen, oh, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, sondern dass du ja vorbereitet bist. Sonntags, da gehen wir den Ausdauerlauf rein, ja, wir werden trainiert. Ja, jeder Fußballverein hat einen Trainer. So ist es genauso mit der Gemeinde. Wir brauchen Trainer. Ja, die uns trainieren im Laufen. So, deshalb. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ja, ihr seht ja, dass der Tag des Herrn nahe ist. Dann kennt ihr, das erwähne ich jetzt, Apostelgeschichte 2, 46, nur kurz. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Hier heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Hallo, täglich. Wie oft trefft ihr euch? Manche treffen sich nur 14-tägig, manche nur 3-wöchig. Sonntags wenigstens mal jede Woche. Hier heißt es, und es waren ja Leute, die waren ja nicht arbeitslos. Ja, ich meine, die Apostel, das weiß man, die waren ja Fischer, die sehr viele andere haben andere Berufe auch gehabt. Aber das waren ja Leute, die hatten auch Familie gehabt, die waren alle verheiratet. Manche Leute kommen dann und sagen, ja, ich kann nicht kommen, weil ich schwanger bin. Und in dem Moment, wo du zu dieser lieben Schwangerfrau sagst, stimmt, weil du schwanger bist, musst du letztendlich sagen, alle Schwangere brauchen nicht kommen. Versteht ihr? Weil wir Optionen, die oft Türen auflassen, weil wir sehr, sehr nett sein wollen. Ja, einer hat sich aus meiner Hauszelle abgemelden wollen. Er hat es mir gesagt, Hans-Peter, ich habe so viel mehr mit, ich weiß, dass es stimmt, was er sagt. Er hat so viel mit meiner Familie zu tun. Mein Sohn ist auch kriminell geworden und die Polizei steht auch vor meiner Tür. Und ich brauche Zeit für meine Familie. Ich kann nicht kommen. Was ich ihm gesagt habe, ist, mein lieber Freund, täglich trafen sie sich in den Häuser. Und deine Probleme und deine Schwierigkeiten dürfen dich nicht abhalten, in die Häuser zu gehen. Versteht ihr? Denn da fängt's doch an. Gerade da brauche ich doch Leute, die für mich beten. Gerade da brauche ich jemanden, die sich eins machen mit meiner Not. Und ehrlich gesagt, er hat's umgesetzt. Er ist immer jetzt da. Und er hat gesagt, danke, dass du so mit mir gesprochen hast. Versteht ihr? Manchmal sind wir zu lieb und sagen, ja, stimmt. Du hast ein Problem, deshalb brauchst du nicht kommen. Und damit sagen wir, alle, die ein Problem haben, brauchen nicht kommen. Wieso? Du kannst ja nicht zu einem sagen, ja, und zum anderen dann wieder, du musst, versteh dir. Ja, und wir müssen uns, sagt hier der liebe Hebräische, gegenseitig ermutigen. Ja, sagen, hey, nein, du kommst, du bist da. Wir erhöhen die Schlagzeit, versteh dir damit. Ja, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit. Ja, das ist was Schönes, das ist was Wunderbares, da ist Freude da, das ist doch nicht was Jämmerliches. Ich meine, wenn meine Jungs kommen und sagen, es muss ich schon wieder bei dir sein, dann haben wir ein Problem. Sondern irgendwo, ich will das, ganz ehrlich gesagt, ich gehe ab und zu auch noch in Fußballstadion rein, ihr braucht es nicht weiter sagen. Der SC, habt ihr vielleicht mal gehört, SC Freiburg ist ja gut drauf, ist jetzt in Euroleague. Aha. Ich gehe in das Stadion und glaubst du, wenn ich da reingehe, dann fühle ich mich nicht schlecht. Denke, jetzt muss ich ins Stadion reingehen, jetzt muss ich dann zugucken. Sondern da stehe ich dann mit meinen Jungs da, ja, und dann schreien wir, jubeln wir oder wir sagen halt, Käse, es war nicht so gut. Aber uns ist eine freiwillige Entscheidung und dafür geben wir noch Geld aus. Ja, wir nehmen sogar Umstände auf uns, um da hineinzukommen. Leute, oftmals sind wir viel zu bequem. Und nimmt keine Umstände mehr auf uns. Das ist uns was weiß ich, es regnet und jetzt schneit und jetzt ist kalt und was weiß ich alles. Täglich, mit Freude, mit Jubel. Ich bin ab und zu in Südafrika, da habe ich einen Pastorenfreund. Und jetzt kann man sagen, Südafrika, nein, das ist, darum geht's nicht. Das ist eine Jesus-Kultur. Ja. Wenn du siehst, wie sie, sie haben keine Busse dort in Pretoria, sie haben keine Straßenbahn, also Busse, die kannst du vergessen. Hier, was sie laufen? Sie laufen. Und da steht irgendeiner Straße schon 500 Meter weiter und winkt die Leute dann schon in die Gemeinde rein. Hier rechts lang. Hier musst du rein. Ja, ah, okay, ja. Sie laufen. Stehen sie halt früh auf. So, wir sind ja so motorisiert und, dass wir schon das vor lauter Motorisierung gar nicht mehr wissen, wo wir hinfahren sollen. Leute, wir fahren dahin, wo wir trainiert werden. Wir fahren dahin, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen zusammen die Ansprache. Ja, und sie hier war's täglich. Keine Ahnung, das war ihre Priorität. Ja, und natürlich, um sich für den Lauf fit zu machen. Natürlich damit, wenn sie wieder rausgehen, weil die Realität liegt nachher in der Welt. Real zu sein, echt zu sein. So sieht in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebet. Lobten Gott und hatten Gunst beim Volk. Und jetzt kommt das Entscheidende, das, was wir alles lieben und nach was wir uns so sehen ist. Und Gott tat täglich hinzu. Hallo. Hä? Täglich, stell dir vor, täglich. Also, täglich heißt, jeden Tag bekehrt sich zumindest mal einer. Das sind im Jahr 365, oder? Das wäre doch mal eine Zahl. Aber so heißt es da. Täglich tat der Herr hinzu. Und das ist unser Herzenswunsch. So ein klares Leben. Leute, wir versuchen in Liebe die Wahrheit zu sagen. Aber die Wahrheit. Und wir versuchen den Menschen die Liebe Gottes rüberzubringen. Ja, und wir versuchen den Sack wirklich zuzumachen. Positiven Sinn sagen, hey, das Allerwichtigste, das Allerbeste auf dieser Erde ist, du begegnest Jesus. Und du lässt ihn in deinem Herz rein. Und du folgst ihm nach. Lobt Gott. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr tagt täglich hinzu. Das macht eine Gemeinde aus. Ich habe zu meiner Gemeinde, ihr wisst es, ich habe es euch hier schon mal gesagt, ich sag's nochmal, als ich diesen Dienst angefangen habe, habe ich gesagt, liebe Gemeinde, wenn hier keine geistlichen Kinder geboren werden, bin ich nicht euer Pastor. Ich bin überhaupt nicht berufen, eine Gemeinde zu bewahren. Ich kann das gar nicht. Ja, schön zuzumachen, dann hast du deine Seniorenkreis. Nichts gegen Senioren, wir haben das. Dann haben wir unsere Jugendkreise, ja, dann haben wir unsere Streicheleinheiten, alles das so, ja. Aber draußen stirbt eine Welt. Und ich habe gesagt, wenn wir keine Gemeinde sind, wo geistliche Kinder geboren werden, ich bin gar nicht euer Pastor. Und das habe ich durchgezogen von Anfang bis Ende. Und das ziehe ich heute noch durch. Ja. Und heute kann ich sagen, als wir umgestellt haben, ich weiß nicht, wie es bei euch war, auf Jüngerschaft, da war es so, dass die allermeisten Menschen, die uns verlassen haben, das waren mit dem Argument, du machst Druck, ich weiß nicht, ihr habt das schon mal gehört, und ich will nicht evangelisieren. Das meiste war das. Ich habe Leute in meinem Kreis drin gehabt, die haben gesagt, ich verlasse diese Gemeinde, weil der Hans-Peter gesagt hat, ich muss evangelisieren. Wow. Heute kann ich sagen, wir haben wunderbare Leiter gehabt. Wir haben sie heute noch, die uns begleitet haben, ja, in und Ausland. Heute, ja, warum die Gemeinde wächst, ist, weil die DNA Jesu in jedem Einzelnen drin ist. Denn ihr wisst ja, wenn wir unser Leben Jesus geben, haben wir nicht mehr die gleiche DNA. Wir haben jetzt die DNA des Heiligen Geistes in uns. Wir sind nicht mehr dieselbe. Ihr wisst ja, die Vergangenheit hat keine Zukunft im Reich Gottes. Alles ist vorbei. Ja, daher ist jemand in Christus. Das Alte ist vorbei. Hallo. Alles ist vorbei. Du bist im Alten gestorben. Ja, aber ich war doch gar nicht so schlimm. Ich war doch nett. Das war das Problem der Pharisäer. Das war das Problem der Pharisäer. Die haben schon gesagt, wenn du Lukas 7 liest, also wo es um diese Frau ging, ja, die am Jesus Füße gewandelt, da waren die Pharisäer, hat Jesus ja ein Beispiel gebracht, ja, der eine hat 500 Dinar Schulden, der andere 200, fünf, also relativ wenig, und damit meinte er die Pharisäer, ja. Die 500, das war die Frau. Ja, die 5 waren die Pharisäer, die haben schon gesagt, ja, wir jetzt alles richtig machen, aber ich bin ja, hab niemand ermordet, ich stehle nicht, ich lüge nicht, mach keine Prostitution, ich schlage, was weiß ich immer, waren einfach gerecht. Und Jesus sagt, weil es so ist, könnt ihr mich nicht lieben. Weil ihr nicht wisst, was es heißt, dass ihr Vergebung habt, könnt ihr mich nicht lieben. So, es ist so wichtig, dass wir begreifen, verstehen müssen, ja, wir sind erlösungsbedürftig und jeder draußen ist erlösungsbedürftig. Egal, woher er kommt. Egal, ob du in christliches Elternhaus aufgewachsen bist. Viele Leute haben doch gesagt, wow, müssen sich deine Kinder auch für Jesus entscheiden? Du bist doch Pastor. Sag ich, na klar. Das ist kein Freibrief. Ja, wenn Leute mir sagen, ja, ich bin in christlichen Elternhaus aufgewachsen, sagen, ja, wann hast du Jesus angenommen? Das weiß ich gar nicht. Sage ich, du weißt es nicht. Aber du musst es wissen. Und ich führe sie dahin, dass sie an diesem Moment hinkommen, wo sie ganz bewusst sagen, Jesus, ich will, dass du mein Herr bist. Ich will das alte Leben dir geben. Und ich möchte dein neues Leben empfangen. Dass sie auch sagen können, das alte ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist Ende. Jetzt lebe ich im Neuen. In 2. Korinther 4, Vers 16, da heißt es, deshalb ermatte ich nicht. Also hier steht, deshalb habe ich kein Burnout-Syndrom. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ja, was ist der innere Mensch? Das Neue. Nicht das Alte. Der liebe Apostel Paulus sagt, okay, ihr wisst es ja, was er alles so erzählt. Er wurde gesteinigt, ja, er hat Schiffbruch erlebt. Er war im Gefängnis, er wurde zusammengeschlagen und so weiter. Er sagt, auch wenn das Äußere, natürlich leben wir alle auf der Veränderung, wir werden alle ein bisschen älter. Ja, aber er sagt, auch wenn das passiert, innen drin, sagt er Tag für Tag Erneuerung. Hallo? Innen drin, Tag für Tag. Das ist Trainingsplan. Das ist Trainingsplan. Der liebe Daniel Kolender hat einen super Satz gesagt. Ich fand den klasse. Und er hat gesagt, für ihn ist Anbetung nicht Musik. Sondern für ihn ist Anbetung, wenn ich Step by Step zum Herzen Jesu komme. Und nah an seinem Herzen bin. Und dann hörst du den Herzschlag Jesu. Und was ruft dieser Herzschlag? Rettung, 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 Rettung. Das ist das, was sein Herz ist. Aber wir ermatten nicht, sagt hier. Das ist krass, ja. Ein Trainingsprogramm, wo du nicht ermattest, ist doch cool, hä? Wo du immer laufen kannst. So viele Menschen haben Burnout-Syndrom. So viele Leute sind am Ende kraftmäßig. Die Frage ist, wie haben sie gekämpft? Die Frage ist, was für einen Trainingsplan haben sie gehabt? Die Frage ist, dann waren sie an Orte, haben sie, wie Paulus es gesagt, in die Luft geschlagen und wussten gar nicht, wohin sie schlagen sollten. Was für einen Trainingsplan haben sie gehabt? Aber er sagt hier, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Ja, wir laufen zu Jesus. Wir laufen zum Heiligen Geist. Ja, das Erste, was wir tun, ja, ist sagen, Heiliger Geist, begegne mir, fülle mich. Berühre mich. Ja, und ich meine, ihr könnt es auch mal, aber ich mache das sehr, sehr oft. Das bleibt bei uns auch gar nichts anderes übrig. Unsere jüngste Tochter, wenn sie die Musik anmacht, dann durchschaltet das ganze Haus, der Bass, der kommt von oben nach unten, der dröhnt, okay, machen wir jetzt auch die Musik lauter. Und dann kannst du in YouTube gehen, du kriegst überall die besten Songs. Ja, und du setzt dich einfach mal hin, ja, und gehst selber für dich in die Gegenwart des Herrn. Sag, Herr, erneuere mein Innerstes. Und zwar der neue Mensch, nicht der alte Mensch wird nicht erneuert. Ja, der ist ja tot. Der neue, das in dir, wird erneuert. Ich mache weiter, es gibt viel zu sagen. 1. Korinther 9, Vers 16, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Denn ein Zwang liegt auf mir, aber wir wollen doch nicht gezwungen werden. Aber er sagt, ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ja, das war Paulus. Aber wir lesen 13 Bücher von Paulus. Und er sagt, fordert dich heraus, sagst, nehmt mich als Vorbild, sagt er. Nehmt mich als Vorbild. Macht's, wie ich es gemacht habe. Dann macht es genau, wie Jesus es gemacht hat. Und das ist nicht ein Zwang, der sagt, ich muss, sondern wisst ihr, der liebe Apostel Paulus, der wusste, was Gnade ist. Er hätte ja auch sagen können, ja, ich habe die Christen verfolgt, aber er war ja sozusagen Sektenbeauftragter. Heute heißt es ja Weltanschauungsbeauftragter. Ja, kann man alles schön formulieren. Ja, nicht mehr Putzfrau, sondern Reinigungsfrau. Es war dieselbe Tätigkeit, aber einfach den Namen verändert. Okay, er war aber Sektenbeauftragter. Hätte ja sagen können, ich war im Namen der Regierung unterwegs. Und er hätte auch sagen können, ich habe es gemacht, weil ich dachte, Gott will es. Aber als er Jesus gefunden hat, was sagt er dann? Ich bin der größte aller Sünder. Und Leute, ich habe mir oft gefragt, was heißt es, wenn die Bibel sagt, in der Offenbarung, ja, sie haben alles richtig gemacht, aber habe die erste Liebe verlassen. Ich glaube, das ist für mich der Moment, wo ich vergessen habe, die Gnade Gottes in meinem Leben. Ja, ich war der größte Sünder, sagt er. Von allen Menschen war er der größte Sünder, weiß ich nicht. Aber so tituliert er sein Leben zu Christus hin. Ich war der Größte. Er hat mir alles vergeben. Ich, das, was ich heute bin, bin ich durch die Gnade Gottes. Ja, die Pharisäer brauchten keine Gnade. Die Pharisäer, die haben nur geguckt. Und liebe Leute, manchmal haben die Pharisäer auch in den Gemeinden sitzen, so ganz nebenbei. Nicht bei euch, aber in anderen. Die nur schauen, wo die Leute was falsch machen. Die selbstgerecht sind. Jemand hat gesagt, die Heiligung in dir hat eine Gefahr. Also heilige dich ruhig weiter, aber sie hat eine Gefahr. Wenn du vergisst, dass du durch Gnade gerettet bist. Wenn du sagst, ja, ich bin ja so mit dem Herrn. Ich lüge nicht mehr. Ich stehle auch gar nicht mehr. Preis den Herrn. Ich schlage auch nicht mehr unnötig rum. Ja, meine Frau hoffentlich nicht. Verstehe, auf einmal gehst du selbstgerecht in die Church. Und du fängst an, auf die anderen runter zu schauen. Und das haben sie gemacht. Die Pharisäer haben auf die anderen runter geschaut. Jesus war unter ihnen. Und ganz unten waren die Sünder wie die Prostituierten sowas. Ja, solche Staffelung haben sie gemacht. Und sie wissen nicht, was Gnade ist, die Pharisäer. Aber liebe Leute, du weißt es. Ich weiß es. Wir wissen es, was Gnade ist. Und wir dürfen sie nicht vergessen, sondern es ist interessant, im Alten Testament hörst du immer wieder, erinnere sie an den Auszug von Israel. Erinnere sie daran, wie sie unter Knechtschaft standen, wie sie herausgeführt haben. Das gibt ihnen Mut und das gibt ihnen Power. So, das gibt uns Mut. Und wenn wir etwas lieben von ganzem Herzen, wenn wir uns bewusst sind, dass Gott uns aus Liebe vergeben hat, nicht weil wir alles richtig gemacht haben, dann haben wir einen, ich sage es mal noch, heiligen Zwang auf uns. Wir müssen es weiter sagen, weil das ist Anbetung, das ist eigentlich Danksagung. Ich muss es anders sagen. Es ist interessant, wenn du nur ganz kurz, wenn du in Freiburg, wenn wir ins Stadion reingehen, dann tragen die Leute sogar richtige Sonntagskleider, also Stadionkleider, haben Schal, haben Mütze, ja, die singen sogar ihre Lieder, die heben beim Toren sogar die Hände hoch. Ja, das ist richtig Gottesdienst. Und ich habe noch nie erlebt, dass sich irgendjemand geschämt hat dafür, dass er ins Stadion geht. Aber der liebe Apostel Paulus muss das den Leuten sagen, schämt euch nicht des Evangeliums willen. Versteht ihr? Schämt euch nicht. Ja, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Schämt ihr euch nicht. Und das Evangelium ist das doch die Power und die Kraft, die die Welt verändert und rettet. Also Korinther 2, Vers 2. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes mehr unter euch zu wissen, als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Da habt ihr es. Wow. Ja, wir wissen ja ganz vieles. Wir diskutieren vieles. Aber er sagt, unter euch, Christus, ich weiß nicht mehr, und der gekreuzigt für mich. Ja, das Kreuz, das, was Jesus für ihn getan hat, das war so stark und so mächtig in seinem Herzen. Er war wie einseitig, ja, würde man sagen, hey, du bist doch einseitig, ja, du sprichst ja nur noch von Christus, du sprichst ja nur noch vom Kreuz, sagte er. Aber das hat mein Leben wirklich verändert und das hat mir wirklich Wert gegeben. Vers 12 heißt es dann, wir haben nicht einen Geist der Welt empfangen, sondern einen Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Deshalb haben wir den Heiligen Geist, dass wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Dass wir laufen, dass du sagst, hey Jesus, heute Morgen, okay, ich hab's verstanden, ich will der Erste sein. Ja, du hast Hüftprobleme, kein Problem, du willst der Erste sein. Ja, du hast noch nie trainiert, du willst der Erste sein, weil jetzt wirst du deinen Trainingsplan verändern, verstehst du? Das war nur ein Teil. Ich könnte euch noch ganz anderes Trainings, aber es macht euer lieber Pastor. Da gibt euch noch ein paar Trainingsideen. Ja. Wie wir am Laufen bleiben und wie wir so laufen, als würden wir der Erste sein wollten am Ziel. Wow. Und dann macht's richtig Spaß. Leute, Gott hat täglich hinzu. Das ist unser Herzensanliegen, oder? Täglich. Täglich. Nicht einmal im Jahr. Täglich. Täglich. Und Paulus sagt, es liegt mit an unser Training. Es liegt mit an unserem Lauf. Das liegt mit an unserem Verhalten. Das liegt mit daran, wie wir bereit sind, einen Einsatz zu bringen. Unser Trainingsprogramm zu verändern. Und dann wird es richtig gut. Lass uns aufstehen. Ich möchte noch beten mit uns. Da gibt es die liebe Hochzeitsdame. drei heilige Klänge. Als allererstes möchte ich eine Frage stellen. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier, der Jesus noch gar nicht kennt. Und du fragst dich, was hier eigentlich los? Vielleicht hast du auch vieles gar nicht verstanden. Macht nichts. Ist nicht so wichtig. Das Wichtige musst du wissen, nur eins. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und er sehnt sich, dich nach Hause zu rufen. Es ist interessant, wenn du die Bibel liest, es bewegt echt mein Herz. Wenn Jesus sagt, wenn jemand umkehrt und nach Hause kommt, dann fragt der liebe Papa ihn gar nicht nach den Dingen, die er getan hat. Sondern er schaut nach dem Weg, den er geht. Verstehst du es? Er hat ihn nicht gefragt, Joe, wo hast du das Geld hingebracht? Was hast du alles gemacht? Er hat ihn gar nicht gefragt, sondern was er gemacht hat. Er hat den Weg gesehen. Der Weg war nach Hause und hat ihn in den Arm genommen. Viele Leute sagen mir, ja, ich kann gar nicht glauben, dass es einen himmlischen Papa gibt, weil viele gar keinen Papa mehr haben. Aber eins ist klar, Gott liebt dich, Gott liebt sie von ganzem Herzen. Man hat eine Sehnsucht, es uns nach Hause zu rufen. Das ist die beste Entscheidung auf dieser Erde ist, dass sagt Jesus, hier bin ich. Hier hast du mein Leben. Und ich will dein neues Leben haben. Von dem Paulus auch hier heute Morgen gesprochen hat. Ich will zu dir laufen, ich will zu dir nach Hause kommen. Ja, und während du kommst, ja, dann wirst du sehen, wie der himmlische Vater sich auf den Weg macht, um dir zu begegnen. Und dir einfach zu sagen, es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gut, dass du gekommen bist. Es ist so gut, dass du nach Hause kommst. Und diese Entscheidung kann dir auch niemand abnehmen. Dies ist eine Entscheidung, die wir selber treffen müssen. Aber es ist die powervollste Entscheidung. Weil es der liebe Apostel Paulus sagt, diese Entscheidung Ewigkeitswert hat. Sie ist nicht eine Entscheidung für heute und morgen, sondern sie ist bis am Ende des Lebens, bis am Laufende, sagt er, ja, hat diese Entscheidung Auswirkungen. Und ich möchte, wenn heute Morgen irgendjemand da ist, der diese Sicherheit noch nicht hat, wenn ich morgen diese Erde verlassen muss, ich will die Sicherheit haben, wo mein Ziel ist. Ja, Paulus sagt, ich laufe doch nicht ins Ungewisse, sondern ich habe ein Ziel vor Augen. Und irgendjemand, der sagt, vielleicht ist jemand hier, der schon öfters hier war, aber diese Entscheidung noch nicht bewusst getroffen hat. Vielleicht zum ersten Mal. Aber heute ist es, wo der Tag ist, wo Jesus an dein Herz klopft und sagt, mach dein Herz auf, gib mir dein Herz und lass mich da rein. Und ich will dir deine Sünden vergeben. Und ich will dich retten. Bis in alle Ewigkeit. Wenn irgendjemand da ist, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, dann darf ich bitten, dass du deine Hand so hoch hebst, wie ich meine Hand oben habe, dass ich für dich beten kann. Ich will einfach sicher sein, dass wenn dieser Gottesdienst vorbei ist, dass jeder, der hier ist, weiß, dass Jesus im Herzen ist. Ist irgendjemand da heute Morgen, der sagt, ich will mein Leben Jesus geben, ich will diese Entscheidung treffen. Ich möchte jetzt zu Jesus laufen, ich will nach Hause kommen. Dann heb einfach deine Hand so hoch, wie ich meine Hand oben habe. Und ich werde mit dir beten, dass du diese Sicherheit hast. Ich warte einen kleinen Moment, weil manchmal ist es ja so, dann schlagen die Herzen. Ja, und du spürst diesen Herzschlag und dann weißt du eigentlich, Gott meint dich. Das Einzige, was du tun musst, du öffnest deine Herzenstür und sagst, Jesus, öffne dir mein Herz, meine Tür und lass dich hinein. Sag, Jesus, komm, komm in mein Herz, wohne darin und sei mein lieber, guter Papa im Himmel. Und er wird es tun, du wirst es erleben. Ich frage noch einmal, bevor ich noch eine Frage stelle, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich will das für mich in Anspruch nehmen. Dann heb einfach kurz die Hand hoch. Und ich werde für dich beten, heute Morgen. Okay. Okay. Gut, ich sehe keine Hand. Verlass diesen Raum nicht, bevor du diese Entscheidung getroffen hast. Wenn irgendjemand da ist, ich kenne euch nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Jemand ist hier, der kämpft genau mit dieser Entscheidung. Und Gott sagt, ja, ich kenne deine Not. Ich kenne deine Kämpfe. Ich weiß, mit was du kämpfst. Und Menschen kämpfen täglich. Aber bei mir hören deine Kämpfe auf, weil ich möchte Frieden in dein Herz reinbringen. Vielleicht sind heute Morgen Menschen hier, die sagen, ja, ich habe irgendwie den Lauf gelaufen und es ist mir klar geworden, dass irgendwie war ich auf dem Weg, mich selbst zu disqualifizieren. Vielleicht hast du viel den Leuten schon gesagt, aber selber spürst du, dass dein Lauf nicht so powervoll in diese Zielrichtung ist, wie es hier Paulus sagt. Und du bist in Gefahr, dich zu disqualifizieren. Aber heute Morgen ist der Heilige Geist hier, um das zu erneuern. Täglich. Heute Morgen sind wir hier, weil es ein Trainingsplan ist, dass du hier bist. Und der Heilige Geist will etwas Neues tun in deinem Herzen. Wenn irgendjemand da ist, jeder schaut auf sie und sagt, bitte für mich. Ich habe es verstanden, auch mit dieser Gnade. Ich habe es verstanden, was es heißt, einen neuen und anderen Trainingsplan zu haben. Aber ich will laufen. Ich will mich selbst gar nicht disqualifizieren. Aber ich habe gemerkt, dass dieser Lauf mich, den Weg, den ich angefangen habe, der ich gut angefangen habe, dass es irgendwelche Exkurse gibt, ja, wo ich mich rausmanövriere. Aber ich will zielgerichtet laufen, wie es der liebe Apostel Paulus gesagt hat. Ich will nicht irgendwie in die Luft hineinschlagen, sondern ich will zielgerichtet meine Schläge ansetzen. Ja, Paulus, die Bibel heißt ja, wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, sondern das ist der Heilige Geist, die Power, die Kraft Gottes in uns, die uns fähig macht, diesen Lauf zu vollenden. Und der liebe Apostel Paulus sagt es, jetzt ist die Zeit da, jetzt habe ich meinen Lauf vollendet. Ich habe diesen Kampf gekämpft und jetzt liegt dieser Siegeskranz, von dem er hier spricht, vor mir. Er sagt, ich habe es gemacht, ich habe es vollendet. Wenn irgendjemand da ist, sagt, bitte, bete für mich, dass mein innerster Mensch erneuert wird. Ich brauche das heute Morgen. Ja, dass ich will zielgerichtet laufen. Dann darfst du mir einfach kurz deine Hand hochheben und ich werde für dich beten hier vorne. Und dann ist der Heilige Geist etwas Neues in dein Herz. Für dich, Gott sieht eure Herzen. Gott sieht eure Hände, ja, auch hinten. Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Ja. Ja, Gott sieht eure Hände. Auch hinten, Gott sieht eure Hände. Heiliger Geist, du schwebst heute Morgen hier über uns und wie es in dein Wort heißt, du bist ein Geist, der auch vibriert. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen über deine Kinder vibrierst, die hier sind heute Morgen, um zu sagen, ich will all diese Dinge, die mich aufhalten, ja, ablegen heute Morgen. Ich will diese Dinge zur Seite tun, die mir den Blick auf das Ziel genommen haben. Ich will wieder laufen. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du hier bist, um das Innere zu erneuern. Und zwar nicht nur heute, sondern dein Wort sagt täglich. Jetzt ist die Zeit der Erneuerung. Jetzt ist die Zeit der Wiederherstellung. Jetzt ist die Zeit der Befreiung. Jetzt ist die Zeit der vollkommenen Erfrische in den Namen Jesus durch die Power des Heiligen Geistes. Komm, lass unsere Hände mal hochheben zu ihm, die er das empfangen wollte heute Morgen. Sagt, Herr, ich bin hier und ich empfange von dir deine Kraft, ich empfange von dir die Erfrischung, ich empfange von dir die Power, ich empfange von dir die Erneuerung. In den Namen Jesus. Jetzt, in Jesu Namen, Heiliger Geist, geh durch die Reihen und tu dein Werk. Tu dein Werk. Ja, wir werden die besten Läufer sein, jeder Einzelne. Und Läuferin. Weil du bist mit uns. Du läufst mit uns. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du Neues tust, gerade jetzt. Und Freisetzung bringst. Und Wiederherstellung. Wunderbarer Gott. Wunderbarer Jesus. Ehren dich. Ehren dich. Ehren dich.
ihr nicht. Ich bete für euch, dass ihr es sagen könnt, wie es Paulus gesagt hat. Nehmt mich als Beispiel. Ich bete, dass ihr diese Läufer seid, wo andere Menschen auf euch schauen können. Und sagen, hey, wenn sie laufen und wie sie laufen, so will ich auch laufen. Ich setze euch frei zur Multiplikation. Für die Menschen, die Gott euch zur Seite gestellt hat. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Er ist wirklich gut. Amen. Gib Gott mal einen richtigen Applaus. Danke für eure Aufmerksamkeit. Liebe Bernd, kommst du nach vorne.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.